Ja, auch von mir erstmal einen gesegneten Sonntagmorgen. Wir haben heute leider kein Mikrofon, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Ich werde versuchen, laut zu reden. Ich mache jetzt mal eine Hörprobe. Also mit Gesichtsmasken saht ihr besser aus als ohne. Also ihr habt alles verstanden, wunderbar. Ich komme zum Predigttext, der steht in 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, wie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Soweit der Predigttext. Ich habe für die Predigt eine Überschrift gegeben und die lautet: Uns geht es schlecht, aber wir haben es gut. Uns geht es schlecht, aber wir haben es gut. In den letzten Tagen, so heißt es in der Bibel, werden schwere, das heißt harte und böse Zeiten eintreten. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, also süchtig nach sich selbst. Egoisten halt, also Menschen, die im Wesentlichen nur an sich selbst denken. Zum Egoisten gibt es noch eine Steigerungsform. Wie nennt man die? Hat jemand eine Idee? Steigerungsform vom Egoisten?
Narzisst.
Ja. Aber eigentlich meinte ich jetzt Egomanen. Man hört dieses Wort ja jetzt öfter. Das sind nämlich Leute, das sind letztendlich krankhafte Egoisten. Und zwar sind sie krankhaft selbstbezogen und selbstzentriert. Alles soll und muss sich um sie selbst drehen. Wenn so ein Egomane sich auch noch ständig nach außen selbst darstellen muss, nennt man ihn einen Narzissten. Da hast du recht. Und einer der mächtigsten Männer dieser Welt und in dieser Zeit ist der amerikanische Präsident Trump. Und der ist ein Narzisst. Er muss sich ständig selber darstellen. Aber die große Bühne für Narzissten ist heute das Internet. Und die sogenannten sozialen Medien. Wie viele Selbstdarsteller gibt es da, die immer online sind und die Menschen mit ihrem selbstsüchtigen Gequassel überschütten? Wir lesen weiter in unserem Bibeltext, die Menschen werden geldliebend und prahlerisch sein. Wie sehr passen diese Begriffe heute zu unserem völlig überzogenen Kapitalismus und Wohlstand? Mein Auto, mein Haus, meine Kleidung, meine Frau, mein Mann und. Die Menschen werden hochmütig sein und Lästerer. Wir brauchen nur das Fernsehen anzumachen und uns die Shows der Comedians, zu Deutsch Komiker, anzuschauen. Es wird gelästert auf Teufel komm raus. Gott und sein Sohn Jesus und das Wort Gottes werden öffentlich verspottet in einer noch... Danke dir. Nicht, dass ich das jetzt noch auswendig sagen muss. Gott und sein Sohn Jesus und das Wort Gottes werden öffentlich verspottet in einer noch nie dagewesenen Art und Weise. Exemplarisch möchte ich mal den Namen Dieter Nuhr nennen. In Judas 1, Vers 17 und 18 lesen wir: Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagen euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Im Psalm 1, Vers 1, diesen Vers kennen wir alle, heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also schaltet das Programm im Fernsehen weg, wenn sie mit dem Spotten anfangen. Die Kinder werden den Eltern ungehorsam sein. 100.000 Kinder werden abgetrieben, weil sie ungewollt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ungewollt sind. Wenn sich aber die Menschen in unserer Zeit entschließen, ein Kind zu bekommen, so wird vielfach das Kind nicht mehr erzogen, was ja eigentlich die Aufgabe der Eltern ist, sondern sie werden zu einem Götzen gemacht, zu einer Gottheit aufgebaut. Das Kind wird rund um die Uhr, also 24 Stunden am Tag, betüttelt und bespaßt. So viel Aufmerksamkeit verträgt kein Mensch. Dem Kind muss jedes Handeln der Eltern erklärt werden. Das Kind bestimmt alles und es wird ständig nach seinem Willen gefragt. Das Wort Gehorsam ist aus dem Wortschatz verbannt. Es kommt nicht mehr vor. So werden aus den Kindern Egoisten oder schlimmstenfalls Egomanen. Respektlos den Eltern und Lehrern gegenüber und wahrscheinlich später auch gegenüber Rettungskräften und der Polizei. Egoisten kennen nämlich keinen Gehorsam. Kinder sind daher den Eltern zwangsläufig ungehorsam. Und das sind ja nicht die Kinder schuld, sondern die Eltern. Ich bekam mit, wie ein dreijähriges Kind mit ungeheurem Geschrei verhindern wollte, dass die Mutter die Wohnung verlässt, um einkaufen zu gehen, obwohl der Vater anwesend war und bei dem Kind bleiben würde. Nach langem Geschrei gab die Mutter klein bei und verzichtete auf den Einkauf. Lächerlich. Kinder erziehen die Eltern statt umgekehrt. Eine verrückte Zeit. Undankbar werden die Menschen sein, heißt es in unserem Bibeltext. Wir haben es gut in Deutschland, das hat sich gerade jetzt in der Corona-Krise gezeigt. Unser Gesundheitssystem funktioniert, die soziale Absicherung funktioniert und die Hilfe ist überall da. Ist in Holland wahrscheinlich auch so, oder? Aber das sieht in den meisten Staaten dieser Welt ganz, ganz anders aus. Es ist schon, es sind Staaten in unserer Welt, in der wir leben, ganz herausragend in dieser Welt und wir dürfen in diesen Staaten leben. Ich will was mal so in der Sprache der Jugendlichen ausdrücken, weil das irgendwie richtig rüberkommt dabei. Ich sage das jetzt für Deutschland und für Holland. Wir leben in dem geilsten Staat der Welt. Aber die Menschen sind trotzdem undankbar. Gemecker und Gemaule und Kritik überall. Und auch uns Christen ist die Dankbarkeit vielfach abhanden gekommen. Uns geht es schlecht, aber wir haben es gut. So habe ich die Predigt überschrieben, aber der Satz stammt nicht von mir. Diesen Satz hat Ernst Elby vom Bibellesebund vor kurzem gesagt. Der Bibellesebund hat, wie so viele christliche Werke, durch die Corona-Krise große Einnahmeverluste hinzunehmen und die Verantwortlichen wissen nicht, wie es weitergehen soll. Deshalb sagt er, uns geht es schlecht, aber wir haben es gut, sagt er weiter. Er meint damit, wir haben Jesus. Wir fühlen uns auch in Krisenzeiten bei Gott geborgen und er wird schon wissen, wie es weitergeht. Wir müssen und wir wollen dankbar sein. Aber wir haben es gut. Das können wir alle sagen, obwohl wir nicht die Gottesdienste in gewohnter Art und Weise feiern können und hier mit Regenschirm sitzen. Trotz Kurzarbeit können wir das sagen, trotz Mindereinkommen, trotz vielleicht Arbeitslosigkeit und trotz Einsamkeit. Wir sind nicht allein. Es gibt jemanden, der sich um uns kümmert, dem wir nicht egal sind. Er wird uns durchbringen. Und deswegen sollten wir dankbar sein. In den letzten Tagen werden die Menschen unheilig sein. Das heißt mit anderen Worten, es wird ihnen nichts mehr heilig sein. Lieblos werden sie sein, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen und aufgeblasen. Sie werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Gerade das ist mir in dieser Corona-Zeit so aufgefallen. Wie viele Menschen, gerade auch junge Menschen, gehen in ihrer Freizeit nur ihrem Vergnügen nach? Und wie sehr haben sie das Vergnügen vermisst? Party, Party und nochmals Party ist angesagt. Gottesdienste werden da wohl nicht vermisst. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie lieben das Vergnügen auch mehr als ihre Mitmenschen. Wir haben keine Angst vor Corona, denn wir sind jung, sagten Jugendliche, die in großer Anzahl in einem Park feierten und dabei die Abstandsregeln nicht einhielten. Auf Nachfrage der Reporter, ob sie sich keine Gedanken darüber machen würden, dass sie den Virus auf andere, vielleicht ältere Menschen übertragen und diese schädigen könnten, antworteten sie frech, dass dies ihnen egal wäre und sie sich nun nicht mehr weiterhin vom Feiern abhalten lassen wollten. Es sei nun genug mit den Einschränkungen. Vor anderthalb Wochen haben bei uns in einem Nachbardorf trotz des bestehenden Verbotes 200 Jugendliche eine Geburtstagsparty gefeiert. Die Versammlung musste von der Polizei aufgelöst werden. Ja, nun habe ich jetzt in dieser Predigt in Teilen die Worte des Apostels Paulus zur Endzeit aus 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9 betrachtet und mit der Zeit, in der wir leben, verglichen. Und da komme ich zu der Schlussfolgerung, ja, wir leben in der Endzeit. An welchem Punkt der Endzeit wir nun stehen? Wann kommt die Entrückung? Wann kommt Jesus wieder? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Kein Mensch weiß es. Aber wir können die Zeichen der Zeit beobachten und das sollen wir tun. In Lukas 21, Vers 10 folgende können wir lesen, dass Jesus in seinen Endzeitreden unter anderem gesagt hat, der Dominik hat es eben vorgelesen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Als die Corona-Seuche nach Deutschland kam und die Regierung im März diesen Jahres Schutzmaßnahmen verordnete, da wurde von einigen Christen mal wieder behauptet, dass nun kurzfristig Jesus wiederkommt und die Gläubigen in den Himmel entrückt werden. Warum können die Menschen es nicht lassen, über den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi zu spekulieren? In Matthäus 24, Vers 36 sagt Jesus ganz klar und deutlich, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber manche Christen wollen es wissen. Naja, nur Gott allein weiß den Zeitpunkt. Ich möchte noch einiges zur Corona-Pandemie sagen. Es wurde und wird leider viel Unsinn, vor allen Dingen im Internet, zur Corona-Pandemie verbreitet. Leider auch von Christen. Am Anfang der Pandemie wurde behauptet, Christen seien vor dem Virus geschützt. Auch beim Abendmahl könne uns nichts passieren. Und dabei wurden die Bibelstellen Markus 16, Vers 17 bis 18 und Lukas 10, Vers 19 zitiert. In Markus 16 geht es um die Aussendung und Bevollmächtigung der Jünger bei der Himmelfahrt Jesu. Und er sprach zu ihnen, geht hin und die in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Auch in Lukas 10 geht es um die Aussendung und Bevollmächtigung der Jünger, und zwar der 70 Jünger, die Jesus jeweils zu zweit in die Städte und Orte schickten, wohin er selbst kommen wollte. Wir kennen die Geschichte. Da heißt es, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Wenn Jesus seine Jünger aussendet, gibt er ihnen Vollmacht. Vollmacht, auch Übermenschliches zu tun. Das heißt aber nicht, dass Jesu Jünger in ihrem Leben vor Krankheit und vor Tod geschützt sind. Auch Christen werden krank und auch sie müssen sterben. Das gilt damals und das gilt auch noch heute. Es steht auch nirgendwo in der Bibel, dass das Feiern des Abendmahls ein Schutz vor Krankheit und Tod ist. Die Corona-Pandemie ist nicht die erste Seuche, die die Menschen befällt. Ich erinnere zum Beispiel an die Pest. Wie viele Christen sind dabei umgekommen, weil sie Menschen, die an der Pest erkrankt waren, gepflegt und versorgt haben? Der Pastor der Evangelischen Kirche in Bitburg, der Uli Ehinger, der sagte mir einmal, wir Menschen können Widersprüchlichkeiten, das heißt Gegensätzlichkeiten, Unvereinbarkeiten nur sehr schlecht ertragen. Da sind auch Christen keine Ausnahme. Halten wir Widersprüchlichkeiten aus? In der Vollmacht Jesu können wir auf Schlangen und Skorpione treten, aber sind trotzdem vor Krankheiten und Tod nicht gefeit, also nicht geschützt? Halten wir diese Widersprüchlichkeit aus oder nicht? Ein Beispiel aus der Bibel. In Johannes 11 lesen wir von Lazarus. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihre Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe der, den du liebst, ist krank. Wir kennen ja die Geschichte von Lazarus und wissen, dass er an seiner Krankheit starb und Jesus ihn zum Leben erweckte. Ja, auch die Nachfolger Jesu werden krank. Ja, auch Christen können an Covid-19 erkranken und auch daran sterben. Jesus hat die Kranken damals geheilt, aber nicht alle. Jesus heilt auch heute noch die Kranken, aber nicht alle. Christen werden zum Beispiel von todbringenden Krankheiten wie Krebs durch ein Wunder geheilt, aber viele auch nicht. Sie sterben an Krebs, an ALS und sonstigen schlimmen Krankheiten. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon einmal erzählt habe. Wer kennt von euch das Pilgerheim Weltersbach? Ah, ein paar sind's doch. Das Pilgerheim Weltersbach ist ein ganzes Dorf für Senioren und alte pflegebedürftige Menschen und liegt zwischen Witzelden und Leichlingen. Es wurde von den freikirchlichen Gemeinden im Rheinland und in Westfalen 1926 gegründet und maßgeblich war ein Pastor der Baptisten in Wuppertal-Barmen aus meiner Heimatstadt beteiligt. Der Kölner Stadtanzeiger hat das Pilgerheim Weltersbach einmal so beschrieben. Ein Dorf für Senioren. Das Leichlinger Pilgerheim Weltersbach ist in seiner Art und Größe einzigartig. Im idyllischen Weltersbachtal herrscht der ewige Frühling, der Bauchfrühling. Wenn es in der 75-jährigen Chronik des Seniorendorfes eine beständige Größe gibt, dann ist es das Wachstum, die ständige Erweiterung und Modernisierung der Anlage, die sich im Laufe der Zeit zu einer kleinen Stadt entwickelt hat. Kirche, Dorfteich, Café, Herberge, Handwerker, Festsaal, Friseursalon, Bücherei, Selbstbedienungsladen, Straßennetz und Bushaltestelle. Alles ist da. Sogar ein eigenes Dorfradio für Direktübertragung aus Gottesdienst und Konzertsaal ist täglich auf Sendung. Dass sich das Pilgerheim nicht vollends zu einer kompletten Stadt in der Stadt entwickelt hat, liegt nur daran, dass es eben nie ein Ghetto für Bettlägerige werden sollte, sondern eine lebendige Wohngemeinschaft mit Kontakt zur Außenwelt. Mit unserer Heimatgemeinde in Wuppertal-Kronberg haben wir dorthin viele Gemeindeausflüge gemacht und als Jugendliche haben wir so manche Jugendfreizeit dort gestaltet oder an Tagungen des Gemeindejugendwerkes teilgenommen. Von 1982 bis 1998 hatten Karl-Peter Müller und seine Frau Sibylle in Weltersbach die Heimleitung. Unter der Führung von Karl-Peter Müller entstand in Weltersbach die Christuskirche, also ein Neubau der alten Kapelle, und das alte Jugendzentrum wurde durch den Neubau eines großen Begegnungszentrums ersetzt. Karl-Peter hat ab und zu, wenn es seine Zeit zuließ, in unserer Gemeinde gepredigt. An einem Sonntag im Jahr 1998 erzählte er uns, dass er und seine Frau ab der nächsten Woche endlich einmal Urlaub machen würden. Sie wollten nach Norwegen und würden sich unendlich darauf freuen. Einige Tage später erreichte uns die Nachricht, dass er und seine Frau in Norwegen ums Leben gekommen waren. Bei einem Rundflug mit einem Wasserflugzeug hatte der Pilot das Flugzeug bei der Landung auf dem Wasser eines Fjordes nicht richtig aufgesetzt und das Flugzeug war umgekippt. Es sank sehr schnell. Der Pilot konnte sich retten. Das Ehepaar Müller ertrank. Die Widersprüchlichkeit, Christen werden von Krankheiten geheilt oder auch nicht, können wir nur schwer ertragen. Und deshalb werden oft falsche Aussagen getätigt, auch über den Coronavirus. Um den Widersprüchlichkeiten und Gegensätzlichkeiten einfach damit aus dem Weg zu gehen. Das Handeln Gottes ist für uns oft nicht zu verstehen. Warum musste das Ehepaar Müller so früh aus dem Leben scheiden, obwohl sie so segensreich in Weltersbach gewirkt hatten? Wir müssen damit leben, keine Antwort zu bekommen. Es kursieren Verschwörungstheorien zur Corona-Krise. Manche behaupten, es gäbe das Coronavirus gar nicht. Man wollte nur eine neue Weltordnung herstellen. Dann müssten aber alle Regierungen der Welt, alle Virologen der Welt und alle Krankenhäuser und Pflegekräfte der Welt lügen, ohne dass auch nur einer die Lüge offenlegt. Das ist völlig unmöglich. Wahrscheinlich von Christen wurde in die Welt gesetzt, dass Bill Gates, der ja finanziell die Entwicklung eines Impfstoffes unterstützt, dass Bill Gates beabsichtigt, mit der Impfung den Menschen direkt einen Chip unter die Haut zu spritzen und damit die Zeit des Antichristen einzuläuten, in der kein Mensch mehr ohne das Zeichen, also den Chip, kaufen oder verkaufen kann. Auch das ist blanker Unsinn. Der Antichrist ist noch gar nicht da und wenn diese Leute die Bibel richtig lesen würden, würden sie wissen, dass die Bibel die Christen davor warnt, das Zeichen des Antichristen an ihrem Körper anzunehmen. Also muss man ja eine Entscheidungsmöglichkeit haben, das Zeichen anzunehmen oder nicht. Für eine heimliche Installation des Chips unter der Haut kann der Empfänger aber nichts und kann somit auch dafür von Gott nicht verantwortlich gemacht werden. Eine grundlegende Widersprüchlichkeit können und wollen die Menschen unserer Zeit nicht mehr akzeptieren. Gott liebt die Menschen, steht in der Bibel. Trotzdem hat er die Menschen durch die Sintflut vernichtet. Stell dir mal vor, sagte mir ein Verwandter, Gott tötet unschuldige Kinder. Und dann auch noch die vielen Kriege, die Gott durch das Volk Israel durchgeführt hat, damit sein Volk in einem Land sesshaft werden konnte, das ihnen nicht gehörte. So einen grausamen, inhumanen Gott brauche ich nicht und will ich nicht, sagte er mir. Und so denken viele Menschen heute. Auch Christen halten diese scheinbaren Widersprüchlichkeiten Gottes nicht aus. Und so sagen sie, ja, das war ja da alles zur Zeit des Alten Testaments, aber heute haben wir das Neue Testament und mit Jesus Christus ist alles anders geworden. Also scheint Gott sich verändert zu haben. Was sie dabei vergessen ist, dass Gott sagt, ich bin der, der ich bin. Und die Bibel sagt weiter, Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das Argument, mit Jesus Christus ist alles anders geworden, zieht sowieso nicht. Viele Menschen, auch Theologen, sagen heute, der Gipfel der Grausamkeit Gottes ist das Opfern seines eigenen Sohnes. Wie kann er seinen Sohn einen so schrecklichen Tod am Kreuz sterben lassen? Das würde doch kein irdischer Vater tun. Die Folgerung, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Ja, dem Teufel gelingt es heute, Gott und sein Handeln auf die menschliche Ebene herabzuziehen. Alles muss für uns erklärbar sein und mit unserem Denken und für wahr und möglich halten übereinstimmen. So wächst der Unglaube in unserer Gesellschaft. Im letzten Jahr haben die katholische und die evangelische Kirche jeweils eine 250.000 Kirchenaustritte zu verzeichnen gehabt. Und im Jahr davor ebenfalls. Nun sind durch die Säuglingstaufe die Menschen ja auch zwangsläufig ohne ihre Entscheidung Kirchenmitglieder geworden. Unabhängig davon, ob sie später an Jesus glauben oder nicht. So kann man natürlich sagen, dass es besser und wahrhaftiger ist, wenn Nichtgläubige oder nicht mehr Gläubige aus der Kirche austreten, statt ein Leben lang einen nicht vorhandenen Glauben vorzutäuschen. Es spielen natürlich auch andere Gründe bei den Kirchenaustritten eine Rolle. Die Fälle von Kindesmissbrauch zum Beispiel. In der evangelischen Kirche treten auch gläubige Christen aus, weil sie die liberale Verfälschung und Nichtbeachtung des Wortes Gottes nicht mehr ertragen. Die Folgen der Austritte sind schrumpfende finanzielle Mittel der Kirchen durch die Mindereinnahmen bei der Kirchensteuer. Dadurch sind auch diakonische Aufgaben und Einrichtungen gefährdet. Auch der politische Einfluss der Kirchen schwindet mit sinkenden Mitgliederzahlen dahin. Es ist damit zu rechnen, dass zukünftig christliche Werte bei der Gesetzgebung noch weniger einfließen werden als ohnehin schon. Zurück zu Corona. Die letzte sehr große Pandemie erlebte die Menschheit im Jahre 1918. Die sogenannte spanische Grippe. Man schätzt die Anzahl der Toten weltweit auf 50 Millionen. Das sind mehr Menschen, die der Virus dahinraffte, als der Erste Weltkrieg an Todesopfer forderte. Die Seuche entstand in Amerika und wurde durch die Soldaten im Ersten Weltkrieg nach Europa eingeschleppt. Zuerst nach Spanien, deshalb der Name spanische Grippe. Niemand wusste damals, wie man das Virus bekämpfen könnte. Über Viren wusste die Forschung damals nicht viel. Da kamen in Amerika einige Gouverneure auf die Idee, die Schulen zu schließen, die Wirtschaft herunterzufahren und eine Ausgangssperre anzuordnen. Menschen durften sich nur unter Beachtung von Abstandsregeln und mit Tragen einer Gesichtsmaske begegnen. Die Maßnahmen verzeichneten Erfolg. In den Gebieten dieser Gouverneure halbierten sich die Todeszahlen. An die Maßnahmen von damals hat man sich bei der jetzigen Corona-Pandemie erinnert und sie zum großen Teil kopiert. Wir erleben das ja. Deutschland unter anderem wird weltweit für die offensichtlich rechtzeitig durchgeführten Maßnahmen sehr gelobt. Aber es gibt das sogenannte Paradoxon einer Pandemie. Treffen Regierungen rechtzeitig solche Maßnahmen, wie wir sie erleben, und sind die Todeszahlen dann niedrig, reden die Leute davon, dass die Maßnahmen völlig überzogen gewesen seien und ziehen sie in Zweifel. Auch das erleben wir jetzt hier in unserem Land. Treffen Regierungen keine solchen Maßnahmen oder zu spät, werden ihnen die hohen Todeszahlen von der Bevölkerung zur Last gelegt. Das erleben wir jetzt in Schweden, Großbritannien, Italien und Frankreich. Schweden hat zum Beispiel die Schulen nicht geschlossen und die ganze Situation insgesamt viel lockerer gesehen als wir. Dadurch ist eine sogenannte Übersterblichkeit eingetreten. Schweden verzeichnet heute ca. 5.400 Todesfälle. Im Vergleich dazu hat Deutschland ca. 9.000 Todesfälle. Der Unterschied ist, dass Deutschland 83 Millionen Einwohner hat und Schweden aber nur 10 Millionen. Der Chefvirologe des Landes Schweden hat sich inzwischen für seine Fehleinschätzung öffentlich entschuldigt. In Italien wurden Klagen von Angehörigen der Todesopfer gegen Ministerpräsident Conte bei Gericht eingereicht, wegen nicht rechtzeitig getroffener Maßnahmen gegen das Virus. Italien verzeichnet 34.800 Todesfälle. Auch in Frankreich wurden Klagen gegen den inzwischen zurückgetretenen Regierungschef Philippe aus dem gleichen Grund eingereicht. Frankreich verzeichnet 30.000 Todesfälle. Durch das Gottesdienstverbot in unserem Land wurde von manchen Christen sofort der Beginn einer Christenverfolgung ausgerufen. Dies war natürlich auch Unfug, da der Staat sämtliche Veranstaltungen auch bei Sport und Kultur untersagt hat. Die Christen standen überhaupt nicht gezielt im Fokus. Tja, wie sollen wir uns denn als Christen in der Corona-Krise verhalten? Sie ist ja nicht zu Ende. Weltweit liegen die Todeszahlen bei 525.000 Menschen und ohne die weltweiten Maßnahmen wären die Todeszahlen viel, viel höher. Amerika ist mit zurzeit täglich über 50.000 Infizierten ganz stark betroffen. Wie das ausgeht, weiß niemand. In der Bibel finden wir Angaben darüber, wie wir uns gegenüber der Obrigkeit des Staates zu verhalten haben. Ich lese aus Römer 13. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer. Den Zoll, dem der Zoll. Die Furcht, dem die Furcht. Die Ehre, dem die Ehre gebührt. Ein Christ darf sich nur dann der Obrigkeit widersetzen, wenn sie gegen Gottes Gebote handelt, also das Böse tut statt das Gute. Ich denke da besonders an das Dritte Reich des Adolf Hitler. In Apostelgeschichte 5, Vers 29 sagen Petrus und die Apostel, als sie vor Gericht stehen, weil sie verbotenerweise den Namen Jesus verkündigt haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn unser Staat zum Beispiel vorgibt, in den Geschäften oder in den Gottesdiensten eine Gesichtsmaske zu tragen, dann sollten wir das tun und uns nicht der Obrigkeit widersetzen. Leider haben auch einige Freikirchen die gesetzlichen Vorgaben missachtet, mit zum Teil schlimmen Folgen. Ich komme zum Schluss. Wir leben in der Endzeit. Wann Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. Aber er kommt. Wie viel Leid und Verfolgung wir vielleicht noch erleben werden, wissen wir auch nicht. Wann die Corona-Pandemie ein Ende hat, wissen wir nicht. Wann wir wieder normale Gottesdienste feiern können, wissen wir auch nicht. Wie groß die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sein werden und wie schwer unser Leben noch wird, wissen wir nicht. Aber wir können beten und wir können sicher sein, Gott hört. Und wird uns alle zu einem guten Ende führen. Auch wenn vielleicht die Wege Gottes andere sind, als wir uns vorstellen können oder wie wir uns es vielleicht wünschen. Zwei Trostworte zum Schluss. Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und in Matthäus 28, Vers 20 heißt es, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und so möchte ich die Überschrift der Predigt die ja lautete, uns geht es schlecht, aber wir haben es gut, ein bisschen abwandeln. Uns kann es auch zukünftig schlecht gehen, aber wir haben es gut. Amen.